NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Tessa Mittelstädt liest weiter aus Die Geschichte des Klangs des amerikanischen Autors Ben Shattuck in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren. Annie hat im Fernsehen ein Interview mit Dr. Lionel Worthing gesehen, der ein Experte für Folksongs ist und ein Buch mit dem Titel Wurzeln und Entwicklung der amerikanischen Ballade geschrieben hat. Er erzählt davon, dass er in seiner Jugend Songs gesammelt und auf Wachswalzen aufgenommen hat. Annie ist von seinem Leben fasziniert. Sie und ihr Mann Henry, ein Biologieprofessor, haben ein Haus günstig gekauft, mussten aber dafür den gesamten Inhalt übernehmen, den seine Vorbesitzer hinterlassen hat. Die Liebe von Annie und ihrem Mann Henry hat sich ein bisschen überlebt und Annie fühlt sich häufig einsam, aber die Geschichte ihres Kennenlernens ist schön. Sie verliebten sich als Studenten der Biologie in einer Forschungsstation, verloren sich dann aber aus den Augen und begegnen sich durch einen perfekten Zufall wieder, als Annie zu einer Party in New York eingeladen wird, eine Parklücke vor einem Weinladen findet und dort nur schnell ein Mitbringsel kaufen will. Dort kniet Henry vor einem Regal.
Als sie auf Henry zuging, klopfte ihr Herz und ihre Arme kribbelten. Sie sagte, »Ist das aber ein Zufall?« als sie vor ihm stand. Er blickte noch immer kniend auf. Sein Mund bewegte sich, aber er brachte nichts heraus. Sie hatte noch nie jemanden sprachlos gemacht. Er sah aus, als würde er gleich in Tränen ausbrechen. »Annie«, sagte er. Sie lachte. »Alles in Ordnung?« fragte sie. Er stand auf. »Aber wie? Dasselbe könnte ich dich fragen«, sagte sie. Er lebte jetzt in New York, war Doktorand an der NYU. Sie sagte, sie sei bloß auf der Durchreise. Sie ging nicht zu der Party. In dieser Nacht blieb sie bei Henry und in der nächsten und übernächsten auch. Sie verpasste die Prüfung. Jedes Mal, wenn sie fahren wollte, bat Henry sie, nur noch einen Tag länger zu bleiben. Sie gingen in die Met, ins Museum of Natural History. Sie blieben bis mittags im Bett. Es war vielleicht die beste Woche ihres Lebens. Dann kamen die Ferien, und im neuen Semester hatte sie das Gefühl, als könnte sie sich auf nichts mehr konzentrieren. Sie vermisste Henry. Sie fühlte sich einsam und unglücklich im grauen, langweiligen Ithaca. Sie wollte wieder in New York sein, in Henrys winziger Wohnung, im Central Park spazieren gehen. Er konnte sie nicht besuchen, denn er bewarb sich um eine Lehrtätigkeit und musste Unterrichtsstunden vorbereiten. Also verbrachte sie viel Zeit im Wagen und fuhr von Ithaca nach Manhattan und zurück, jedes Wochenende und manchmal auch unter der Woche. Da sie zur Prüfung im Herbst nicht angetreten war, hatte sie für das Seminar nur ein befriedigend bekommen, ihre bislang schlechteste Note. Und da sie jetzt so viel unterwegs war, kam sie in Verzug mit ihren Hausarbeiten. Im Februar setzte sie eine Prüfung in den Sand. Sie verlor an Schwung, sie verlor den Anschluss. Sie gab erst organische Chemie und dann Verhaltensbiologie auf. Es fühlte sich erstaunlich gut und aufregend an, mit etwas aufzuhören, das so schwierig war. Ihre Abende waren frei. Eines Tages, als sie telefonierten, fragte sie Henry, was er davon halten würde, wenn sie nach New York käme. Für länger. Sie denke darüber nach, eine Pause einzulegen. »So kurz vor der Abschlussprüfung?« fragte er. »Ja«, sagte sie. »Willst du denn nicht, dass ich komme?« Er sagte, sie solle bitte, bitte kommen. Also tat sie das. Sie fand einen Job als Rezeptionistin bei einer Buchhaltungsfirma in der Nachbarschaft. Später erinnerte sie sich, dass sie sehr glücklich war. Sie heirateten zwei Sommer später in einer kleinen Zeremonie im Haus von Annies Eltern. Beth hielt eine Rede über Schicksal und Zufall und darüber, dass manche Menschen füreinander bestimmt waren. Sie sagte, Annie sei für Wochen in Henrys Wohnung verschwunden. Sie habe schon erwogen, wegen Kidnapping die Polizei zu benachrichtigen. Die Gäste lachten. Annies Onkel war ebenfalls da. Er lachte nicht. Nach der Feier gerieten ihr Onkel und ihr Vater in einen Streit, der damit endete, dass ihr Vater den Onkel vor die Tür setzte. Offenbar hatte der von ihrem Vater die 40.000 Dollar verlangt, die er für ihr Studium ausgegeben hatte.
»Rausgeschmissenes Geld«, wie er sagte. »Annie wird jetzt Hausfrau.«
Als Henry die Dozentenstelle an der Bowdoin angeboten wurde, zogen sie nach Maine, und dort lebten sie nun seit 10 Jahren. Einige Wochen nach Teds Show war Annie eines Morgens im ersten Stock in einem Zimmer, das früher mal eine Art häusliches Büro gewesen sein musste. Es war ein Eckraum mit 2 hohen Fenstern. Viel Licht, ein guter Raum für ihre eigenen Projekte. Ein Schreibtisch aus Holz stand am Fenster, daneben eine Stehlampe mit kaputter Birne. Stapelweise vergilbte Papiere und alte, ledergebundene Bücher in einem Regal. Hinter dem Schreibtisch, in der Wand neben der Tür, war ein begehbarer Schrank. Sie sah sich darin um. Alte Bettlaken, Vorhänge, Vorhangstangen und etwas, das wie eine Sammlung von Staubsaugerteilen aussah. Sie ging wieder hinaus, setzte sich an den Tisch und strich mit dem Finger über das staubige Fensterbrett. Der Staub war überall, auf den Fenstern, auf dem Boden, an den Vorhängen, die sie wahrscheinlich würde wegwerfen müssen, und auf dem Teppich unter dem Stuhl. Sie sah genauer hin und entdeckte Mäusekörtel. »Na toll«, dachte sie, »jetzt würde sie also das Hunter-Virus kriegen.« Dieses Haus würde sie umbringen. Sie zog den Stuhl beiseite, kniete sich hin, atmete über ihrer Schulter ein und hielt die Luft an, während sie den Teppich aufrollte, ganz vorsichtig, um keine Aerosole aufzuwirbeln. Als er halb aufgerollt war, sah sie, dass mit den Dielenbrettern etwas nicht stimmte. Da waren 2 parallele Schnitte, die quer durch die Bretter führten. Sie rollte weiter. Die Schnitte endeten an einer Fuge, ein Viereck, in dessen oberes Ende ein kleiner Metallring eingelassen war. Eine Falltür. Sie zerrte den Teppich zur Tür hinaus, kniete neben dem Viereck und zog an dem Ring. Die Falltür ließ sich leicht öffnen. Darunter lag, genau eingepasst in die Öffnung, etwas, das wie ein brauner Koffer aussah. Sie berührte ihn. Er war hart, vielleicht leer. Sie tastete seine Seiten ab, fand einen Griff und hob ihn an. Er war schwer. Mühsam zog sie ihn heraus und stellte ihn neben die Öffnung im Boden. An der Seite klebte ein Papierstreifen mit einer verblassten, unleserlichen Aufschrift. Sie öffnete den Koffer. Darin waren in Papier gewickelte Zylinder, so groß wie Konservendosen. Sie nahm eine heraus, wickelte sie aus und stellte fest, dass es sich um eine harte, hohle Walze handelte, die, als sie sie an die Nase hielt, nach Bienenwachs roch. Das Ding sah aus, als gehörte es vielleicht zu einer alten Nähmaschine. Irgendwas, das kein Mensch mehr benutzte. Seltsam, dachte sie. Sie nahm noch ein paar Walzen aus dem Koffer und stellte sie auf den Tisch. An einer war ein kleines Etikett, auf dem stand Cormac Shaw, Glasgow, Maine, Pretty Sarah und darunter Lionel Worthing und David White, 13. August 1919. Das Wiedererkennen des Namens und das Staunen über diesen Zufall kamen im selben Augenblick. »Was?« sagte sie in den leeren Raum. Voller Aufregung, die Walze in der Hand, ging sie hinaus und blieb am Kopf der Treppe stehen. »Henry!« rief sie nach unten. Er gab keine Antwort. Sie rief noch einmal, sah aus dem Fenster und stellte fest, dass sein Wagen nicht da war. Er war ins Büro gefahren, ohne sich zu verabschieden. Sie saß eine Weile in dem Zimmer und betrachtete die Walzen. Er sollte sie bekommen, dachte sie. Sie wusste noch immer nicht, was sie eigentlich waren, aber er sollte sie bekommen. Vielleicht konnte sie irgendwie mit Ted Rosen Kontakt aufnehmen und ihm sagen, dass sie eine Entdeckung gemacht hatte. Sie wickelte die Walzen wieder ein, tat sie in den Koffer und legte ihn in das Fach unter der Falltür, wo sie ihn gefunden hatte. Den Rest des Tages verbrachte sie damit, das Arbeitszimmer zu putzen. Henry sagte sie nichts von dem Geheimfach, denn er war erst heimgekommen, als sie schon zu Bett gegangen war. Am nächsten Morgen ging er früh aus dem Haus, um zu unterrichten, und als er zurückkam, war er derart schlecht gelaunt, dass sie keine Lust hatte, ihm überhaupt irgendwas zu sagen. Tage später, auf dem Weg zu Liz' Maklerbüro im Zentrum von Brunswick, hielt Annie an der Buchhandlung. Sie fragte den Mann an der Kasse nach dem neuen Buch des Musikers Lionel Worthing.
»Das über Folkmusik?« sagte er. »Ich glaube, das haben wir.«
»Ich habe ihn auf Channel 2 gesehen«, sagte Annie.
»Hier drüben«, sagte er.
Sie gingen zur Sachbuchabteilung und musterten die Regale. Er zog das Buch heraus, das Annie in der Sendung gesehen hatte. Auf dem Umschlag waren grüne, nebelverhangene Hügel. Sie kaufte es, ging in das kleine Café, das zur Buchhandlung gehörte, und bestellte ein Stück Kirschkuchen. An den anderen Tischen saßen viele Studenten, darum nahm sie das Buch und ihren Kuchen, schlenderte zu dem Park auf der anderen Straßenseite und fand eine leere Bank. Es war ein warmer Spätherbsttag. Auf den Wegen waren Pfützen. Die letzten Singvögel durchkämmten die Büsche. Als erstes betrachtete sie das Foto des Autors. Dann las sie das Vorwort, in dem Lionel Worthing schrieb, er habe das absolute Gehör und etwas, das aurale Synästhesie hieß und bewirkte, dass er Töne als Farben und Geschmäcke wahrnahm. Er schrieb von seiner Kindheit in Kentucky, wo er mit den Bäumen gesummt und nachts den Insekten gelauscht hatte. Von seiner schwierigen Mutter und seinem überforderten, aber musikalisch genialen Vater, einem Farmer, der mit 5 Jahren Fiddle spielen gelernt hatte, weil er unter ein Fuhrwerk geraten war und seine Beine 5-mal gebrochen waren. Das war 1878 gewesen, und sein Vater hatte beinahe 1 Jahr lang das Bett hüten und dann wieder gehen lernen müssen. Und weil niemand in der Familie lesen konnte, hatte er die Zeit damit verbracht, auf der Geige zu spielen, die sein Großvater ihm gegeben hatte. Sein Vater, schrieb Worthing, sei das gewesen, was man heutzutage ein Wunderkind nennen würde. Sie klappte das Buch zu und steckte es in die Handtasche. »Wir leben langweilige Leben«, sagte sie zu sich selbst. »Oder nein, das war es nicht. Was hatte er in Teds Sendung gesagt?« »Wir leben in langweiligen Zeiten.« Sie zog den Mantel fester um sich. Es wurde kühl. Der Winter würde kommen, und sie und Henry würden wie jedes Jahr zum Weihnachtsessen zu ihren Schwiegereltern fahren. Henry würde viel Zeit im Büro verbringen und seine neuen Doktoranden anleiten. Das Wintersemester war für sie immer das Schlimmste. Der Frühling würde kommen. Sie wusste genau, wo die Narzissen im Park stehen würden. Sie hatte sie 10 Jahre lang an derselben Stelle aufblühen sehen. Vielleicht sollte sie ein paar Blumenzwiebeln kaufen und rings um das Haus pflanzen. Dann hätte sie etwas, auf das sie sich freuen könnte. Gegenüber sah sie im Fenster des Buchhandlungscafés einen jungen Mann und eine junge Frau, beide wohl Studenten, an einem Tisch sitzen. Die Frau saß auf der Stuhlkante, vorgebeugt, die Ellbogen auf dem Tisch, in den Händen einen Becher Kaffee oder Tee. Der Mann lehnte sich mit verschränkten Armen zurück. Ihr Fuß schob sich zu seinem und berührte ihn. Er zog den Fuß zurück. Annie sah auf die Uhr, stand auf und ging zu Liz' Büro. Es war nur ein paar Blocks von der Buchhandlung entfernt. Vor Jahren, am Anfang, hatte sie das Gefühl gehabt, dass Henry besonders war. Er erkannte in der Welt Muster, die andere nicht sahen. In Ornithologenkreisen hatte er durch das, was er als so junger Mann über die Spechte im Carmel Valley herausgefunden hatte, sogar eine gewisse Berühmtheit erlangt, und sie schätzte sich glücklich, dass sie Gegenstand seiner Aufmerksamkeit, seiner außergewöhnlichen Beobachtungsgabe war. Sie hatte eine Freundin aus der ersten Zeit in New York, aus der Buchhaltungsfirma, und die sagte beinahe dasselbe über ihren neuen Freund, einen Konzertgeiger. Bei ihm waren es die Hände, Sie liebte es, seine Hände zu betrachten und zu wissen, wie viele Jahre es gedauert hatte, diesen Händen beizubringen, etwas so Seltenes und Exaktes zu tun. Annies jüngeres Ich stellte sich vor, dass Henry sie klarer sah, mit demselben Scharfblick wie seine Studienobjekte. Er war nicht wie andere Männer. Henry hatte bewiesen, was anfangs niemand hatte glauben wollen, dass Eichen vererbt wurden. Diese alten Bäume in die Spächte als Vorratskammern für ihre Eicheln hunderte oder tausende Höhlen gehackt hatten, wurden über spezifische Erbfolgen von Generation zu Generation weitergegeben. Nach dieser Entdeckung tauchte ein Problem auf, das Henry zwang, Sommer für Sommer in das Tal zurückzukehren und eine Antwort zu suchen. Manchmal verschwanden Spechtfamilien unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund. Familien, die Henry 10 Jahre lang an einer Eiche beobachtet hatte, verschwanden plötzlich und ließen all ihre Eicheln und manchmal sogar ihre Küken zurück. »Es ergibt einfach keinen Sinn«, sagte er zu Annie, als er es zum ersten Mal sah. Doch inzwischen hatte er es oft genug gesehen, um zu wissen, dass es irgendwie doch einen Sinn ergab, nur noch nicht für ihn. Das war seine besondere Fähigkeit, zu wissen, dass es für alles, was zunächst verwirrend erschien, eine Erklärung gab, und um sie zu finden, brauchte es nur Geduld und Aufmerksamkeit. Vor kurzem war ihr ein Gespräch eingefallen, das sie nach ein paar Wochen jenes ersten Sommers gehabt hatten. Sie und Henry waren mitten in einer warmen Augustnacht aufgestanden und hinausgegangen und hatten sich auf die Hügelflanke gelegt. Sie waren beide in Unterwäsche. Von der Hitze war die Erde hart wie Beton und selbst in der Nacht noch warm. Das Gras war ganz verdorrt. Hier draußen, weit entfernt von jeder Stadt, war der Himmel rechts und links des Nebels der Milchstraße voller funkelnder Sterne. Direkt über ihnen war das Sternbild Teekanne, das ihr Vater ihr, als sie in der Mittelschule gewesen war, bei einem Urlaub in der Wüste von Arizona gezeigt hatte. Ein Sternennebel schwebt wie Dampf über einer Konstellation, die wie eine Teekanne aussah. »Glaubst du, dass es Menschen gibt, die füreinander bestimmt sind?«, fragte Annie. »Durch das Schicksal oder so?«
»Kann sein«, sagte er. »Aber eigentlich nicht. Ich glaube, das lässt sich statistisch erklären.«
Sie fragte ihn, was er damit meinte, und ärgerte sich, weil er nicht merkte, dass sie nur sagen wollte, wie sie sich fühlte in Hinblick auf sie beide, halbnackt auf einem Hügel und über sich das ganze große Universum. »Nimm zum Beispiel uns«, sagte er zu ihrer Erleichterung. »Wir sind objektiv die bestaussehenden Leute hier, arbeiten in ähnlichen Bereichen und befinden uns an einem abgelegenen Ort. Das ist eine Reduktion von Variablen.« Sie lag auf der warmen Erde. Das dürre Gras prickelte, aber sie blieb liegen. »Eine Reduktion von Variablen«, dachte sie. Die Zweige der nahen Eichen bewegten sich im Wind und in der Ferne murmelte eine Eule ins Nichts. »Ja, das ist vielleicht das, was man Schicksal nennt, eine reduzierte Gleichung«, sagte Annie.
»Ich glaube schon«, sagte er.
Er legte die Hand auf ihr Knie und beugte sich zu ihr, um ihren Bauch zu küssen, womit das Gespräch beendet war. Er legte sich auf sie, küsste ihre Schulter, ihren Hals, ihre Lippen und versperrte ihr die Sicht auf das Sternbild. Liz begrüßte Annie an der Tür der Maklerfirma und führte sie in ihr Büro. In ihrem dicken Mantel und den Turnschuhen fühlte Annie sich ein bisschen unangemessen. »Tja«, sagte Liz, »was gibt's?« »Ich weiß, dass man sowas normalerweise nicht fragt«, sagte Annie, »und Sie werden mich wahrscheinlich gleich rausschmeißen.«
»Sagen Sie bloß nicht, dass mit dem Haus was nicht stimmt.«
»Nein, es ist wunderbar, aber ich weiß, dass wir das Ausräumen und Putzen übernommen haben. Aber da ist so viel, dass ich einfach nicht wegwerfen kann. Alte Fotos, antike Uhren, Puppen, Familienfotos. andere Sachen, die irgendwie bedeutsam wirken. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, was für eine Frau all das zurücklassen würde.
Ist es Ihnen zu viel? Fragte Liz.
Sie wirkte ungeduldig.
Es war Teil des Vertrags.
Nein, gar nicht. Ich meine, ja, es ist zu viel. Aber deswegen bin ich nicht gekommen. Ich wollte Sie fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Besitzerin zu kontaktieren. Die Vorbesitzerin. Ich will nur sicher sein, dass ich all die Sachen wirklich wegwerfen soll. Es fühlt sich an wie ein Opfer oder so.
Liz legte die Hände auf den Tisch. Sie wissen, dass ich Ihnen keine Informationen über die Verkäuferin geben kann.
Na ja, natürlich, aber vielleicht könnten Sie sie fragen, ob sie einverstanden ist, dass wir uns irgendwo treffen. Ich könnte ihr die wichtigsten Sachen mitbringen. Ich mache mir Sorgen, dass ihr vielleicht gar nicht bewusst ist, was sie zurückgelassen hat. Ist sie bei guter Gesundheit? Mental?
Liz lehnte sich zurück.
Bitte, sagte Annie. Mal sehen, was ich tun kann. Ich werde ihre Maklerin anrufen. Vielleicht lässt sich was arrangieren. Eventuell möchte sie nochmal kommen und sich alles ansehen. Danke. Ich würde auch gern zu ihr fahren. Ich brauche mal eine Abwechslung von dieser Stadt.
Das können Sie laut sagen. Ich bin jetzt schon fix und fertig von einem Winter, der noch nicht mal angefangen hat.
Annie verließ das Büro, ging an der Buchhandlung vorbei und stellte fest, dass die junge Frau jetzt allein an dem Tisch am Fenster saß. Henry stand an der Tür, als hätte er auf sie gewartet.
»Ich hab was für dich«,
rief er ihr zu, als sie noch auf dem Bürgersteig war. Er grinste aufgekratzt.
»Ein Geschenk.«
»Oh«, sagte sie, »wie nett von dir.« Sie ging die Treppe zum Eingang hinauf.
»Wenn es dir nicht gefällt«, sagte er, »können wir es zurückbringen.
Es ist mit einer Aktivität verbunden.« »Mit einer Aktivität? Eine Massage? Oh, bitte sag, dass es eine Massage ist!« Sie zog den Mantel aus, hängte ihn an die Garderobe und ging in die Küche. Henry stand an der Spüle. Auf dem alten Hackklotz vor ihm war ein Tableau angerichtet. Es sah aus wie ein Stillleben. Ein Korb. Ein schöner, handgeflochtener Korb, gefüllt mit Spaghetti, Tomaten, einer Dose Tomatensauce und einem großen Stück Parmesan. Daneben ein Glas mit einem Basilikumsträußchen und eine Flasche Rotwein. Am Korb lehnte ein Buch mit dem Titel »Die toskanische Küche«.
»Was ist das?« fragte sie und lächelte.
»Wenn wir nicht nach Italien fahren können, essen wir uns eben durch Italien.«
»Oh«, sie strich über die Nudeln, das Basilikum, den Henkel des Korbs, den Umschlag des Buchs. Die losen Spaghetti in dem Glas bewegten sich. Sie bemerkte, dass auf den Tomaten noch der Aufkleber des Supermarkts war.
»Es ist nur«, sagte er, »du hast neulich Abend so traurig ausgesehen. Ich dachte, das würde dir vielleicht Spaß machen.«
Er sah sehr zufrieden aus. »Henry«, sagte sie leise und sah den Korb an. »Das sind die Zutaten für Spaghetti mit Tomatensauce. Dafür braucht man kein Kochbuch.« Sie nahm das Buch und blätterte darin.
»Das ist doch nur zur Präsentation. Ich meine, in dem Buch stehen natürlich nicht nur Rezepte für Spaghetti mit Soße. Ich habe mal ein bisschen geblättert. Da gibt's ein paar ziemlich ausgefallene Sachen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo man Zucchiniblüten herkriegen soll.«
»Wusstest du, dass es das gibt? Pasta mit essbaren Blüten? Das wird dir bestimmt gefallen.«
Sie starrte auf eine Seite des Buchs. »Fliege nicht vergessen« stand dort unter einer albernen Zeichnung von einem Mann, der eine Farfalle umgebunden hatte. Sie begann zu weinen und klappte das Buch zu. Ihre Haut begann zu kribbeln. Sie spürte eine Welle von Übelkeit.
»Was ist?« sagte er. »Warte mal, ist alles okay? Was ist los?«
»Das ist eine nette Idee.«
»Wirklich? Aber was ist denn los?«
Es schnürte ihr die Kehle zu. Sie spürte, dass sie errötete.
»Du willst, dass ich uns Nudeln koche?« sagte sie.
»Ist das das, was du willst?«
»Schatz«, sagte er. Es war nur so eine Idee.
Tut mir leid.
Sie zwang sich aufzusehen. Er hatte den Blick abgewendet, starrte aus dem Fenster und sah aus, als hätte er Schmerzen. Er biss sich auf die Lippe, steckte die Hände in die Taschen, war unruhig. Er wirkte schwach und besiegt, als würde er den Raum am liebsten so schnell wie möglich verlassen. Sie musste sich setzen. Sie ging zum Küchentisch, sank auf einen Stuhl mit einem blauen, großgeblümten Plastikpolster, der auch auf ihrer Liste der Sachen stand, die sie ersetzen wollte, und ließ ihre Hände zittern.
»Im Augenblick mache ich gar nichts«, sagte sie.
Henry sagte für eine Weile nichts, doch sie spürte seine Anwesenheit irgendwo bei der Glasschiebetür.
»Wie meinst du das?«
fragte er genervt, versuchte aber zärtlich zu klingen.
»Du hast einen Job und Interessen.«
»Ich mache nichts aus meinem Leben.« »Das mit dem Kochbuch tut mir leid«, sagte er säuerlich. »Ich dachte, es wäre nett.«
»Ich lass dich jetzt mal allein.«
Er ging hinaus. Sie hörte ihn die Treppe hinauf und in sein Arbeitszimmer gehen. Und dann kam er wieder herunter und ging raus, vermutlich zur Uni. Sie blieb am Tisch sitzen, so lange, bis die Sonne untergegangen war. Sie sollte Licht machen, dachte sie, tat es aber nicht. Sie stand erst auf, als das Telefon klingelte.
»Annie?« »Hier ist Liz. Also, wie es scheint, ist die Frau, die Vorbesitzerin, sie heißt übrigens Belle LaSalle, einverstanden, dass sie ihr ein paar Sachen bringen. Sie hat gleich zurückgerufen und gesagt, es ist ihr Recht.«
»Wirklich?« sagte Annie. »Gut.«
»Ja, aber ich bin nicht sicher, ob sie das auf sich nehmen wollen. Sie lebt ganz schön weit vom Schuss. Auf Isle O.O. Man muss in Stonington die Fähre nehmen. Es ist nicht leicht zu erreichen. Sie müssen das nicht tun, wenn Sie nicht wollen. Es klang nicht so, als würde Belle großen Wert darauf legen.«
»Aber ich will.«
»Okay. Haben Sie was zum Schreiben? Ich gebe Ihnen Ihre Telefonnummer.«
Als sie aufgelegt hatte, setzte Annie Teewasser auf. Sie hörte die Hitze in der Metallwand des Kessels knistern. Sonst war es ganz still im Haus. Henry kam wieder spät heim, als sie schon zu Bett gegangen war.
Tessa Mittelstädt mit der vierten von 5 Folgen aus »Die Geschichte des Klangs« von Bernd Schertek in Übersetzung aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen geht die Geschichte dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Nach den Ukraine-Gesprächen im US-Bundesstaat Florida hat der Sondergesandte der USA, Witkoff, die Verhandlungen als produktiv und konstruktiv bezeichnet. Einzelheiten, etwa zum Verlauf von möglichen Waffenstillstandslinien oder Sicherheitsgarantien, sind nicht bekannt geworden. Maria Fedorova aus Kiew zu den Reaktionen in der Ukraine.
Ja, auch die ukrainische Seite hat von einem konstruktiven Gespräch berichtet. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov, der ukrainische Präsident Zelensky haben es geschrieben. Die Reaktionen hier in der Ukraine bleiben aber vage, weil wir so wenig wissen. Es dringt sehr wenig nach außen. Wir wissen auch nicht, welche Position genau, welche Punkte des Friedensplans in Miami besprochen wurden. Ich muss aber sagen, eine große Hoffnung gab es schon im Vorfeld nicht. Jetzt wurde vereinbart, weiter zu verhandeln. Und dieses Weiterverhandeln, das ist so eine Floskel hier in der Ukraine, die man hier mitunter auch mit